Ich bin dem US-Kongress für seine Entscheidung dankbar. Doch auch mit der Liefergeschwindigkeit und der Umsetzung von Entscheidungen darf es keine Probleme geben. Wir warten darauf, dass die Waffen für unsere Kämpfer in der Ukraine ankommen.
Wieder ein Hilferuf des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, gestern in seiner abendlichen Videoansprache. Wieder ein dramatischer Appell. Es geht einfach nicht schnell genug mit der Hilfe aus dem Westen. Die Russen sind auf dem Vormarsch. Wir hören von Durchbrüchen an der Front, Angriffen auf die zivile Infrastruktur, Zerstörung pur. Aber auch die Ukraine scheint, wenn sie denn Waffen bekommt, Erfolge erzielen zu können. Über all das sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit der Sicherheitsexpertin Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und sie zeigt auch noch einmal klar und schonungslos die Szenarien auf die wir uns einstellen müssen, wenn der Westen nachlässt in seiner Unterstützung. Im zweiten Teil der Sendung blicken wir mit unserem FAZ-Außenpolitikchef Nicolas Busse auf sein Gespräch mit dem Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer beim FAZ-Kongress vor einer Woche. Da geht es unter anderem um die Frage, wie verteidigungsfähig wir sind, wenn Russland in 5 bis 8 Jahren ein NATO-Land, vielleicht Deutschland, angreifen könnte. Heute ist Freitag, der 3. Mai. Mitgeholfen haben Michael Götz, Katrin Becker und Naj Abu-Horeya. Ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Ich bin jetzt verbunden mit meinem ersten Gast. Claudia Major ist Forschungsgruppenleiterin für Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hallo, Frau Major.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Frau Major, Präsident Zelensky drängt, es geht alles nicht schnell genug mit Waffen und Munition aus dem Hilfspaket der USA. Tatsächlich liest man in den letzten Tagen immer wieder von Durchbrüchen Russlands an der Front. Wie ist die Lage?
Die militärische Lage aktuell in der Ukraine ist tatsächlich dramatisch und beunruhigend. Und vor allen Dingen deutet vieles darauf hin, dass sie sich erstmal weiter verschlechtern wird. Es gibt 3 große Schwachpunkte, die wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben. Ganz vereinfacht formuliert kann man sagen, das ist Munition und Ausrüstung. An einigen Frontabschnitten hat Russland eine 10-1, einige sagen 17-1 Überlegenheit. Also vereinfacht formuliert, die Russen können 17 Mal schießen und die Ukrainer nur einmal. Das ist einfach merkt man an den Zahlen, ein fundamentaler Unterschied. Also die erste Schwäche Munition, Ausrüstung, die zweite Personal und die dritte die Befestigungen. Und das hat dazu geführt, dass die Ukraine jetzt in der Lage ist, dass Russland an einigen Frontstellen eingebrochen ist oder durchbrechen konnte und jetzt versucht, das immer weiter auszunutzen und über die Frontabschnitte hinaus die Ukraine noch weiter zu überwältigen. Und damit ist es eine Situation, dass Russland versucht, die Ukraine materiell und personell zu überwältigen und die Taktik fortzusetzen oder den Ansatz fortzusetzen, den sie in den letzten Monaten seit Jahresbeginn schon gemacht haben, das nämlich noch mit zerstörerischen Luftangriffen zu kombinieren. Sie haben alle die Bilder gesehen von Kharkiv, von Odessa, die dezidierten Angriffe auf die Infrastruktur, insbesondere das Energienetz. Der Außenminister Kuleba hat gesagt, ca. 50% des ukrainischen Energienetzwerkes sind mittlerweile zerstört. Das heißt, es ist ein Angriff letztlich auf die Lebensgrundlagen der ukrainischen Bevölkerung und auch der ukrainischen Wirtschaft, offensichtlich mit dem Ziel, sie zu zermürben, die humanitäre Krise zu verstärken und die Ukraine in den wirtschaftlichen und menschlichen Ruin zu bomben.
Also komplette Zerstörung, das deutete sich ja schon an, ne? Diese einzelnen Durchbrüche, sind die signifikant? Sind das strategisch wichtige Ziele oder eher jetzt erstmal kleine Dörfer und man muss das Ganze dahinter sehen?
Ja, Russland drückt ja schon seit längerem an den Frontlinien. Und wir erinnern uns, im Februar rund um die Sicherheitskonferenz ist die Stadt Avdiivka gefallen. Das heißt, Russland macht da immer mehr Fortschritte. Der Durchbruch letzte Woche war wirklich, oder in dieser Woche, war wirklich deutlich, deutlich größer als erwartet. Und Russland kommt einfach Schritt für Schritt voran. Das muss man anerkennen. Und die neuen amerikanische oder die amerikanische Unterstützung ist zum Teil schon angekommen, weil ja teilweise die USA aus Lagern in Europa schnell geliefert hat. Aber Russland nutzt natürlich die aktuelle Schwäche aus, wo die Hilfe noch nicht wirklich angekommen ist, und versucht die Position momentan der Schwäche der Ukraine, die ja vorhersehbar war, dass das jetzt im April und Mai so wäre, versuchen sie auszunutzen, beispielsweise auch, indem sie die Transportwege zerstören, dass es einfach auch gar nicht an der Front ankommt. Und dass sie einfach versuchen, die Schwäche jetzt durch weitere Durchbrüche für sich zu nutzen. Auch anderes Beispiel noch, auch nochmal an den Frontabschnitten mit Gleitbomben die ukrainischen Stellungen zu bombardieren, bis möglicherweise bessere Luftverteidigung dazukommt. Also das ist ein klares Ausnutzen der hoffentlich vorübergehenden ukrainischen Schwäche.
Ja, diese Gleitbomben, die wirken verheerend, ne? Und dagegen hat die Ukraine jetzt noch keine echte Antwort, oder?
Nein. Die Ukraine bittet um Luftverteidigung. Es gibt verschiedene Zahlen, die kursieren. Also es gibt einmal Zahl vom ukrainischen Sicherheitsrat, die sagen, wir bräuchten 26 Systeme, um die gesamte Ukraine zu schützen, aber 10, um die kritischen Orte zu schützen. Andere sagen 6 oder 7. Aber die Ukraine hat jetzt 3. Jetzt kommt noch ein weiteres System von Deutschland dazu, 4. Das reicht natürlich nicht. Man kann jetzt sagen, es ist wirklich bewundernswert und hervorhebenswert, dass 3 von den 4 nur aus Deutschland kommen, 1 aus den USA. Aber es reicht halt nicht. Und das ist ein Punkt, der jetzt auch mit aller Freude über das amerikanische Paket nochmal wichtig ist, das nochmal zu unterstreichen. Das amerikanische Paket ist enorm wichtig. Es erlaubt der Ukraine aber in weiten Teilen nur die Asymmetrie mit Russland auszugleichen. Also hoffentlich in eine Parität, in eine Art
so eine Pattsituation,
Ebenbürtigkeit, ja. Wieder so eine Art Patt, beispielsweise mit Munition zu kommen.
Ja.
Aber nicht in die Überlegenheit, die Ukraine bräuchte, um über eine Stabilisierung hinauszukommen. Also wenn es gut geht, gelingt es der Ukraine, die Linien zu stabilisieren, wenn es gut geht.
Aber gleichzeitig hat die Ukraine ja auch Erfolge gemeldet. Sie hat zum Beispiel von den USA schon Attackams-Raketen mit größerer Reichweite geliefert bekommen und damit ja auch Flugabwehrsysteme der Russen angegriffen. Kann das nicht doch auch Erfolge bringen?
Ja, und das wollte ich gerade noch ergänzen. Man kann jetzt sagen, dass extrem pessimistische und leider realistische Bild zeichnen, dass Russland Fortschritte macht, auch taktische Durchbrüche erreicht. Man muss es aber immer wieder ergänzen damit, dass die Ukraine ihre Angriffe auf militärisch-wirtschaftliche Ziele auf der Krim und in Russland erfolgreich fortsetzt. Also das sind beispielsweise Angriffe auf Radaranlagen in Belgorod. Das sind Angriffe auf der Krim, auf Flugfelder und Radaranlagen. Das sind Angriffe auf Drohnenfabriken, wo die iranischen Drohnen zusammengebaut werden. Das sind Angriffe auf Ölraffinerien, um die Treibstoffproduktion zu stören, auf Industrieanlagen, ne? Also die Ukraine setzt diese gezielten Angriffe fort und schafft es auch, die immer wieder umzusetzen. Russland fängt einen Großteil ab, aber es gelingt ihnen immer wieder, da auch Erfolge zu erzielen.
Und wie wichtig sind diese Attackams jetzt für die Ukrainer? Wurde ja viel jetzt drüber gesprochen. Was können sie damit erreichen, was bisher nicht ging?
Also die Attackams, muss man auch nochmal einordnen, sollen schon im März eingetroffen sein. Also wir hören aus den USA, dass der Präsident das angewiesen hat im Februar, also der amerikanische, dass die im März eingetroffen sind und auch schon eingesetzt worden sind. Mit der Auflage, ganz klaren Auflage, sie nur auf ukrainischem Territorium einzusetzen, was die Ukraine auch zugesagt hat. Ich finde den Hinweis nochmal wichtig mit Blick auch auf die deutsche Debatte.
Ja.
Das Gleiche gilt auch für Frankreich und Großbritannien, die auch, wo es bislang auch keinerlei Hinweise gibt, dass sie sich daran nicht gehalten haben, sondern umgekehrt, die Ukraine hat sich bislang immer an die Vorgaben gehalten, die nur auf ukrainischem Territorium einzusetzen. Die Attackams, die jetzt geliefert worden sind, haben eine größere Reichweite, als die sie vorher bekommen haben. Vorher waren es 165 Kilometer, jetzt sind es 300. Das heißt, sie haben eine größere Reichweite, um russische Ziele in der Tiefe vom besetzten ukrainischen Territorium zu erreichen. Also auf der Krim, aber auch im anderen ukrainischen Hinterland. Also Stellungen beispielsweise im besetzten Südosten der Ukraine. Man spricht davon, dass die eingesetzt worden sind auf Simferopol, auf Flugfelder auf der Krim und andere. Okay. Interessant, ganz, wenn ich noch ergänzen darf, interessant ist auch die Begründung der USA dafür. Die USA haben gesagt, warum haben sie sich entschlossen, die Attackams mit weiterer Reichweite zu liefern? Weil sie gesagt haben, dass sie die Lieferung aus Nordkorea und den Einsatz von nordkoreanischen Waffen in der Ukraine beobachtet haben und zutiefst kritisieren. Mhm. Und weil diese große Angriffswelle Russlands auf die Energieinfrastruktur für sie auch noch ein Auslöser gewesen sind. Also diese beiden Gründe, Lieferung aus Nordkorea und Angriffe auf die Energieinfrastruktur, haben zu einem Umdenken in den USA geführt.
Und würden Sie denken, dass das jetzt doch noch, ich meine, wir haben es hin und her diskutiert und es ist schon fast tot diskutiert, aber würden Sie denken, dass das auch Bundeskanzler Scholz überzeugen könnte, umzudenken und er doch noch ein Ja zum Taurus sagt?
Ganz ehrlich, glaube ich nicht. Und Sie haben das eben sehr schön gesagt, ich glaube, die Debatte, ja, die kommt jetzt nochmal, also man hört es ja schon, sie kommt wieder.
Klar, ja.
Ich würde, glaube ich, meine Energie eher darauf verwenden und zu sagen, okay, ich glaube nicht, dass Taurus kommt. Was kann man denn machen? Wohin kann man denn die Energie sinnvoller fokussieren? Ob das jetzt Unterstützung der Ukraine ist. Es gibt ja diese Initiative, wo die Außenministerin und der Verteidigungsminister nach zusätzlicher Luftverteidigung suchen. Mhm. Man kann auch mehr darüber reden, wie kann man die Bundeswehr langfristig voll ausstatten und finanzieren. Ich glaube nicht, dass die Taurus-Debatte auf absehbare Zeit zu irgendwas führt. Ich bedauere das, weil es ist keine Wunderwaffe, das können wir abräumen, aber es wäre eine wichtige Unterstützung für die Ukraine, aber ich glaube, das kommen wir gerade innenpolitisch in Deutschland überhaupt nicht vorwärts. Ich glaube, das bringt es nicht.
Ja, zumal ja Russland da auch immer, also Sie haben es eben schon gesagt mit den Gleitbomben, jetzt wird Russland ja auch vorgeworfen, Chemiewaffen einzusetzen. Was genau sollen die Russen denn da gemacht haben? Ist das glaubhaft?
Also es gibt eine Erklärung vom US State Department, Außenministerium, die haben gesagt, dass sie den Einsatz sozusagen als nachgewiesen ansehen und dass Russland damit die Chemiewaffenkonvention der Vereinten Nationen verletzt hat. Man muss dazu sagen, dass das kein Einzelfall zu sein scheint. Es gibt immer wieder Berichte, dass Russland Reizgas CS eingesetzt hat gegen die Ukraine. Es gibt Statements in russischen sozialen Medien, die selber sich darauf bezogen haben. Auch das wäre ein Verstoß gegen die UN-Chemiewaffenkonvention. Und es gibt auch in der Vergangenheit Hinweise, dass Russland das gemacht hat. Offiziell sagt Russland immer, wir haben kein Chemiearsenal mehr. Aber Sie erinnern sich vielleicht an die Vergiftung von dem Ex-Agenten Skripal im britischen Salisbury, wo Novichok eingesetzt wurde, was Russland offiziell irgendwie auch nicht mehr haben will. Also es gibt eine gewisse Traditionslinie dabei, bei diesem Einsatz. Jetzt, aber es zeigt nochmal die Art der russischen Kriegsführung, wenn man daran noch Zweifel haben sollte.
Das meinte ich damit, dass das vielleicht dann doch nochmal ein Umdenken an einigen Stellen anstoßen sollte. Aber wenn wir das jetzt mal alles zusammennehmen, den Vormarsch Russlands an der Ostflanke, die einzelnen Erfolge der Ukraine, die vereinzelten Erfolge, wenn wir uns diese aktuelle Entwicklung anschauen, was denken Sie, wie geht es weiter?
Ich glaube, man kann es versuchen, in ganz stark vereinfacht in drei Entwicklungsmöglichkeiten zu denken. Es gibt natürlich immer noch die Perspektive, dass die westlichen Unterstützerstaaten die Ukraine militärisch mit Blick auf Personal, also Ausbildung, finanziell und auch politisch so stark unterstützen, dass sie in eine Position der Überlegenheit bringen und dass es der Ukraine dann gelingt, so einen Druck auf Russland auszuüben, dass sich eine Verhandlungsmöglichkeit eröffnet. Russland lehnt bislang Verhandlungen ab, aber möglicherweise geht es, also das Ziel wäre ja, das Kosten-Nutzen-Kalkül Russland so zu verändern, dass Russland mehr Sinn im Aufhören, im Einhalten sieht, als im Weitermachen. Theoretisch gibt es die Möglichkeit, praktisch deutet nichts darauf hin, dass die westlichen Staaten bereit wären, die Unterstützung so hochzufahren. Ich hatte vorhin das Beispiel mit den Patriots gegeben, also die Ukraine sagt, 26 wären perfekt, 10 wären traumhaft und sie kriegen 4. Ja, also momentan deutet nichts darauf hin, dass die westliche Unterstützung so hoch gehen würde, dass die Ukraine in diese Position kommt. In Klammern, wir haben auch noch die US-Wahlen Ende des Jahres. Die zweite Variante ist einfach ein Fortschreiben der aktuellen Unterstützung. Was passiert in der Ukraine, wenn die Unterstützung so weitergeht wie jetzt? Dann kommt die Ukraine im besten Fall in die Lage, die Frontlinien stabilisieren zu können. Im besten Fall. Wir wissen aber auch da wieder nicht, wie es sowohl in Westeuropa mit der Unterstützung als auch in den USA weitergeht. Also langfristig erlaubt es der Ukraine nicht, in eine Position der Überlegenheit zu kommen. um dieses russische Kosten-Nutzen-Kalkül zu verändern im Blick auf Verhandlungen und ein Kriegsende. Das heißt, diese Option weiter wie bisher läuft letztlich auch darauf hinaus, dass die Ukraine langfristig nicht durchhalten kann.
Ja, weil die Zeit für Russland tickt, ne? Also sozusagen, je länger Zeit ins Land geht.
Die dritte Option ist die, die absolut auch realistisch ist, leider, dass die westliche Unterstützung nachlässt. Wir sehen das jetzt schon mit Blick auf die Slowakei. Politische Veränderungen können zu Veränderungen von Entscheidungen führen. Wir wissen nicht, was bei den US-Wahlen passiert. Wir wissen auch nicht, wie sich die Entwicklung in vielen anderen europäischen Ländern langfristig, wie es da weitergeht. Also ob die Unterstützung immer da bleiben wird, ob es immer genug politische Unterstützung für ein langfristiges Engagement für die Ukraine politisch und militärisch gibt. Und wenn man das zu Ende denkt, ich finde das extrem dramatisch und ich glaube, dass es entgegen der europäischen Stabilitäts-, normativen und Wohlstandsinteressen ist. Aber wenn man diese beiden Optionen weiterdenkt, gleichbleibende Unterstützung oder Abnehmen der Unterstützung für die Ukraine, kommen wir in ein Szenario, wo die Ukraine Russland langfristig nicht mehr aufhalten kann. Und das ist aber, mir ist es ganz wichtig zu sagen, es ist nichts, was ich für Europa für wünschenswert halte. Weil eine Situation, in der die Ukraine als souveräner Staat nicht überlebt oder im Chaos versinkt, ist für uns eine normative Bankrotterklärung. Es wäre für die Sicherheitslage in Westeuropa, für uns selber, viel, viel unsicherer und instabiler. Und man müsste auch überlegen, was die internationalen Folgen wären, wenn andere Staaten sehen, dass man mit dem Einsatz militärischer Mittel, also mit Krieg führen, wie Russland es gerade macht, seine Ziele durchsetzen kann. Und deshalb ist das für mich, diese Perspektive, eigentlich ein dringender Appell, nochmal zu überlegen, was sind die Kosten einer ukrainischen Niederlage und eines russischen Sieges im Vergleich zu den Kosten einer höheren, größeren Unterstützung jetzt, politisch, militärisch, normativ. Und ich glaube, dass man sich das, dass man diese extrem unangenehmen Gedanken zu Ende denken muss.
Ja.
Man kann es auch noch weiter drehen. Ich noch was, eine Sache noch ergänzen
darf. Ja, klar.
Das Ziel von all den Waffenlieferungen, von den Verhandlungsbemühungen, von denen es ja enorm viel gibt. Es gibt ja ganz viele Bemühungen, diesen Krieg auch mit Verhandlungen zu Ende zu bringen. Das Ziel von der militärischen Unterstützung, der Sanktionen und der Verhandlungsbemühungen ist immer Stabilität und Frieden für die Ukraine und für Europa. Wenn man dahin käme, dass die Waffen schweigen und es eine Pause gibt, stellt sich wieder die Frage, wie man einen solchen Waffenstillstand oder Waffenpause absichert. Denn wenn Russland seine Ziele, seine maximalistischen Ziele, die es jetzt hat, die nennen das Entnazifizierung und in Russland nennt das Demilitarisierung, das heißt de facto Verwandlung in einen Vasallenstaat und Ende der eigenen Identität der Ukraine. Wenn Russland, solange Russland diese Ziele hat, und militärisch in der Lage ist, sie durchzusetzen, wie jetzt, also Krieg zu führen, solange muss ja die Sicherheit, bleibt die Sicherheit und Stabilität einer eigenständigen Ukraine bedroht. Das heißt, auch ein Waffenstillstand muss abgesichert sein. Und das ist die Frage, wer macht's denn?
Ja.
Wenn nicht wir.
Wenn nicht der Westen. Also sind wir langfristig, also noch längerfristig, als wir eh schon denken, gefragt im Endeffekt, ne?
Ja, aber aus eigenem Interesse.
Ja.
Das ist, also es gibt ja ein eigenes sicherheitspolitisches Interesse für die westlichen Staaten an einer stabilen, souveränen Ukraine. Russland stellt ja nicht nur das Existenzrecht der Ukraine in Frage, sondern will ja die europäische, das ist ein blödes Wort, aber die europäische Sicherheitsordnung, das ist so abstrakt, ne, neu gestalten. Worum geht's im Endeffekt? Die Staaten zwischen Westeuropa und Russland in eine Einflusszone und in eine Pufferzone, also in Verfügungsmasse zu verwandeln. Kann man sich die Vorschläge von Dezember 2021 und die Anfang 2022 von Russland ansehen, wo sie das ausbuchstabieren? Das Verwandeln dieser Länder de facto in eine Pufferzone.
Puh, ja. Ist gut, wenn man das mal nochmal so klar hört und macht das Ganze, die ganze Situation noch dramatischer im Moment. Jetzt am Ende würde ich eigentlich ganz gerne nochmal auf eine Sache zu sprechen kommen, die aber vor diesem Hintergrund ja fast schon Naja, ich frage mal, die Schweiz hat ja jetzt zu einem Friedensgipfel geladen. Sie haben schon gesagt, es wird verhandelt. Das ist aber jetzt der erste auf höchster Ebene mit Staats- und Regierungschefs. Damit wird ein Wunsch von Selenskyj erfüllt. Sehen Sie da irgendwelche Chancen auf einen Fortschritt, auf erfolgreiche Verhandlungen, auf ein Vorankommen?
Sie haben das eben schon gesagt, es gibt sehr viele Initiativen oder Ansätze, mit Russland ins Gespräch zu kommen. Also die afrikanische Friedensinitiative, die brasilianischen Bemühungen, es gibt den chinesischen Sondergesandten, China hat so einen Plan, ist mehr so ein Statement im Februar 23. Also es gibt sehr viel. Mir ist das nochmal wichtig zu sagen, weil in der deutschen Debatte der Eindruck entsteht, da passiert nichts.
Ja.
Aber es gibt sehr viel. Und es gab auch aufbauend auf die sogenannte Friedensformel, die der ukrainische Präsident Selenskyj im Herbst 22 bei den Vereinten Nationen vorgestellt hat, gibt es einen Prozess seitdem. Die haben sich in Kopenhagen getroffen, in Jeddah getroffen. Also da gibt es Arbeit an sozusagen auf Wegen zum Frieden. Deshalb das war auch schon auf höchster Ebene. Das, was jetzt in der Schweiz geplant ist für 15. und 16. Juli, glaube ich, ist alles auf Ebene Staats- und Regierungschefs. Also da haben Sie recht, das ist nochmal eine andere sozusagen Bedeutung. Das Ziel davon ist, erstmal nur ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, wie ein Weg zu Frieden in der Ukraine aussehen kann. Also übersetzt, weltweit Unterstützung zu sammeln, gerade von den Ländern, die man immer Global South nennt, unglücklicher Begriff, weil das Länder in Afrika, Südamerika und Asien betrifft, aber Länder von, sagen wir mal, Indien bis Brasilien über Südafrika, damit es eine breite Basis gibt, die weltweit sagen, wir glauben, dass ein Ende des Krieges und ein Frieden eine gute Idee wäre. Also es geht auch darum, Themen zu finden, wie zum Beispiel Nahrungsmittelknappheit oder Sicherheit, die für diese Länder relevant sind. Also es geht darum, den Prozess anzustoßen. Also es ist wirklich, das ist nicht der Beginn des Friedens, sondern es ist der Beginn eines Anstoßens eines Friedensprozesses. Weil wenn da 80 Länder mitmachen, wäre das schon ein sehr starkes Signal. Man muss bislang auch nochmal sagen, dass Russland bislang zwar gesagt hat, dass es zu Verhandlungen bereit wäre, aber nur zu seinen Vorbedingungen. Und die Vorbedingungen wären Anerkennung der 4 völkerrechtswidrig annektierten Gebiete als russisch. Also Donetsk, Luhansk, Saporizhia und Cherson. Die müssen vorher als russisch anerkannt werden. Es gibt immer wieder regelmäßig andere Bedingungen, wie nicht mit der ukrainischen Regierung und so weiter. Der russische Präsident Putin hat vor kurzem gesagt, warum soll ich verhandeln, wenn der Ukraine die Munition ausgeht? Also es zeigt ganz deutlich, dass bislang Russland kein Interesse an Verhandlungen und einem Ende des Krieges hat, weil es darauf setzt, dass es diesen Krieg noch gewinnen kann und dass es langfristig in eine bessere Position kommt, wenn in den USA Trump gewinnt, wenn in den westlichen demokratischen Staaten die Unterstützung sinkt. Also Russland setzt darauf, dass es den längeren Atem hat, dass Russland die Ukraine letztlich wichtiger ist als uns und dass sie das durchhalten. Das heißt, sie haben, das muss man so hart sagen, bislang kein Interesse, diesen Krieg zu beenden, weil sie glauben, dass sie ihn gewinnen können. Und das macht diese ganzen Bemühungen um Verhandlungen so schwer, wenn einer sagt, ich will gar nicht gewinnen, weil ich wirklich glaube, ich kann gewinnen.
Ja, klar. Umso wichtiger Ihr dringender Appell daran, an den Westen nicht nachzulassen und eher noch einen draufzusetzen. Frau Major, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für die Einschätzung. Sehr spannend.
Ich danke Ihnen.
Ja, bei mir im Studio ist jetzt Nicolas Busse, hier bei der FAZ verantwortlicher Redakteur für die Außenpolitik. Hallo Herr Busse, herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Busse, Sie hatten vergangene Woche beim FAZ-Kongress einen besonders spannenden Gast auf der Bühne, Generalinspekteur Carsten Breuer. Das ist der höchstrangige Soldat Deutschlands, so kann man sagen. Was muss man über diesen Mann wissen?
Ja, er trägt die militärische Verantwortung dafür, wie die Bundeswehr organisiert ist und funktioniert. Und er berät vor allem auch die Bundesregierung in verteidigungspolitischen Fragen.
Ist er im März vergangenen Jahres in diese Position gekommen. Wie nah ist denn da die Bundeswehr an der Politik? Sie sagen gerade schon, er berät sie. Wie eng ist er mit dem Verteidigungsminister Boris Pistorius?
Ich hoffe, sehr eng, denn es gibt einen Haufen Abstimmungsfragen. die im Augenblick geklärt werden müssen, weil wir befinden uns ja in einem großen Umstrukturierungsprozess in der Bundeswehr. Und nach allem Eindruck, den man so von außen hat, ist das Verhältnis da im Augenblick zwischen der Führung der Bundeswehr und dem Minister wesentlich enger, als es unter der Vorgängerin war.
Das beruhigt ja schon mal in der jetzigen Situation. Sie haben mit General Breuer viel besprochen, unter anderem auch die Verteidigungsfähigkeit, die Kriegstüchtigkeit Deutschlands. Dass wir uns verteidigen können müssen, das hat Breuer ziemlich deutlich gemacht. Da hören wir mal kurz in den Ton rein.
Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass er in 5 bis 8 Jahren mit dem Potenzial, mit dieser Intention die Möglichkeit hätte, und ich drücke das bewusst konjunktivisch aus, die Möglichkeit hätte, auch gegen einen NATO-Staat einen Angriff militärisch führen zu können.
Ja, Herr Busse, wie hoch schätzen Sie denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass Putin wirklich einen NATO-Staat, sogar Deutschland, angreift? Also, dass Herr Breuer damit rechnen muss in seiner Position, ist klar. Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein?
Ehrlich gesagt, solche Vorhersagen sind immer schwer zu machen. Ich glaube, es reicht, dass die Möglichkeit besteht. Und man muss sich ja in der Verteidigungspolitik auf den schlimmsten anzunehmenden Fall vorbereiten. Das heißt, man kann nicht einfach jetzt die Sache umdefinieren und sagen, das ist unwahrscheinlich, dann brauchen wir uns nicht darauf vorbereiten. Weil was passiert, wenn es dann eben doch eintritt? In der Ukraine haben wir das ja gesehen. Also das heißt, wir müssen in der Lage sein, uns und die NATO zu verteidigen, falls es zu so einem schlimmen Fall kommen würde. Und vor allem, was fast noch wichtiger ist, wenn man entsprechend gerüstet ist, dann erhöht man ja auch die Kosten für den Angreifer. Das heißt, das hat einen Abschreckungseffekt. Wir können also sagen, die Wahrscheinlichkeit einfach durch unsere Rüstungsbemühungen auf westlicher Seite verringern.
In einer weiteren Antwort hat General Breuer da sogar gesagt, dass er als Militär immer vom Worst Case ausgeht, also eher von 5 Jahren als von 5 bis 8 Jahren. Ja, und genau da gibt es ja die Bedenken, dass die Bundeswehr in dieser Kürze der Zeit uns wirklich vor einem Angriff Russlands überhaupt schützen kann. Was Breuer dazu sagt, da können wir auch noch mal kurz reinhören.
Also wir können das, was wir müssen, was wir können sollen, das können wir schon. Und ich bin ganz häufig gefragt worden, kann die Bundeswehr Deutschland verteidigen? Darauf sage ich ganz klar ja. Wenn wir angegriffen werden, dann verteidigen wir uns. Und wenn Sie da hinterher fragen, kann das besser gehen? Dann würde ich genauso ja sagen. Und genau in diesem Zwischenzustand befinden wir uns gerade.
Ja, das fand ich relativ spannend. Also es könnte schneller gehen, sagt er letztlich, aber wir sind bereit. Klingt so ein bisschen wie ein Wettlauf mit der Zeit. Wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube, das ist eine ehrliche Zustandsbeschreibung. Es ist natürlich so, dass Deutschland ein Militär hat, das auch gar nicht so schlecht ausgerüstet ist. Aber es bestehen halt viele Defizite. Es müssen viele Waffensysteme neu angeschafft werden. Man darf auch nicht vergessen, wir geben auch einiges an die Ukraine ab, was auch wieder aufgefüllt werden muss. Also das ist sozusagen, um es mal neuhochdeutsch zu sagen, Work in Progress.
Eine ganz große Sorge oder man kann sagen, die größte Sorge ist ja immer, der sogenannte rote Knopf, die Frage, ob Putin Atomwaffen einsetzen könnte. Dazu, finde ich, hat General Breuer eine sehr klare Ansicht.
Also ich sehe nicht, dass Atomwaffen jetzt eingesetzt werden, aber die Möglichkeit dazu besteht. Das, was ich vielmehr sehe, ist, dass Putin über die Mittel, die er verfügt, und gerade im Bereich der hybriden Einflussnahme, das Ziel, was er verfolgt, eigentlich sehr viel anders und sehr viel leichter erreichen kann.
Ja, Herr Busse, spielt General Breuer das da so ein bisschen runter, um uns auch die Sorge vor einem Atomangriff oder vor Atombomben zu nehmen? Oder ist die Gefahr eines nuklearen Schlags und den verheerenden Folgen wirklich so unrealistisch?
Also ich glaube, worauf er anspielt, ist, dass die augenblickliche Erkenntnislage im Westen nach allem, was man liest, so ist, dass es da jetzt keine aktiven Vorbereitungen gibt auf russischer Seite. Mhm. Das war zu Beginn des Krieges ja mal ein bisschen anders. Da gab es durchaus Berichte, die da Anlass zur Sorge gab. Das scheint sich wieder etwas abgemildert zu haben. Ich glaube, darauf bezieht sich das. Aber er weist ja auch ausdrücklich darauf hin, dass die Möglichkeit jederzeit besteht. Und natürlich kann er Atomwaffen machen, wie Russland jederzeit Atomwaffen einsetzen, wenn sie das möchte. Und interessant ist eben dann auch noch sein weiterer Hinweis auf die hybride Wirkung von solchen Dingen. Das ist ja das, was Putin die ganze Zeit vorexerziert, indem er bei jeder sich bietenden Gelegenheit immer wieder, teilweise verdeckt nur, aber so nukleare Drohgebärden ausübt in Richtung Westen, beeinflusst er natürlich das öffentliche Meinungsbild, gerade in einem Land wie Deutschland, das selber keine nukleare Abschreckungsfähigkeit hat.
Ja, genau. Und in dem Zusammenhang geht es ja auch um die hybride Kriegsführung, Spionage, Cyberangriffe und so weiter.
Genau, es zielt halt alles darauf ab, sagen, unsere Haltung ins Wanken zu bringen im Westen. Das ist ehrlich gesagt jetzt noch nicht mal so was Neues, das gab es eigentlich schon immer.
Ja, zum Abschluss vielleicht noch ein Thema, das hier bei uns heiß diskutiert wird, die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Da gibt es sehr verschiedene Ansichten und verschiedenste Modelle. Hören wir einmal kurz, was General Breuer von dem Vorstoß hält.
Wir sind in der Mitte Europas, wir sind der Bereich, der als Durchgangsland, als Transitland für alle anderen Länder auf ihrem Weg zur NATO-Ostflanke dient. Das heißt, wir müssen auch genau diese Drehscheibenfunktion müssen wir auch sicherstellen. Alle Wege, nahezu alle Wege führen durch Deutschland. Also egal, ob sie an die Ostflanke im Norden gehen oder ob sie im Süden gehen. Auch das muss sichergestellt werden, auch das muss bewacht werden. Auch dafür muss es Logistikbereiche geben, die eben festgezogen sind. Und dafür brauchen sie Personal. Also auf der einen Seite das, auf der anderen Seite dieses Personal. Wenn Sie das zusammennehmen, ist das die Notwendigkeit, die personelle Notwendigkeit für Streitkräfte. Und dann ziehen Sie davon ab, was Sie im aktiven Bestand haben, dann bleibt etwas übrig. Und das ist das, was wir was wir irgendwoher bekommen müssen. Und dafür ist Wehrpflicht ist das Gewinnen aus einem Potenzial von Wehrdienstleistenden vielleicht eine oder ist eine Möglichkeit dazu.
Also so ganz festlegen will er sich nicht. Wehrpflicht als eine Möglichkeit, sagt er. Fakt ist, die Bundeswehr braucht Personal. Das ist auch deutlich geworden. Was meinen Sie, worauf wird das hinauslaufen? Wehrpflicht, ja oder nein?
Ja, ich glaube, was der Generalinspekteur da präsentiert hat, war erstmal die militärische Sicht drauf. Er braucht Aufwuchsfähigkeit für die Streitkräfte. Das kriegt man mit der Wehrpflicht natürlich relativ gut hin, weil die auch Reservisten bildet in einem größeren Maß, als es eine Berufsarmee tut. Aber das ist am Ende eine gesellschaftspolitische Entscheidung und da gibt es halt viele verschiedene Aspekte zu betrachten. Wiedereinführung von Wehrpflicht kostet viel Geld, also für Musterungen zum Beispiel, entzieht junge Arbeitskräfte für eine Zeit lang der Volkswirtschaft, lauter solche Dinge. Und außerdem reagieren da die Wähler drauf, auch die jüngeren Wähler gerade. Das werden die Parteien alle im Blick behalten. Es werden da ja verschiedene Modelle diskutiert. Ich könnte mir vorstellen, dass man am Ende vielleicht doch bei so einer allgemeinen Dienstpflicht mit einer Option für die Bundeswehr landet. Aber ausgemacht ist das nicht. Da geht es am Ende auch immer darum, wie man Wahlen gewinnt.
Ja, so ist es wohl. Herr Busse, ganz herzlichen Dank für den Rückblick auf das spannende Gespräch und für Ihre Einschätzungen.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das Gespräch von Nicolas Busse mit General Carsten Breuer auf dem FAZ-Kongress vergangene Woche noch einmal in voller Länge hören bzw. auch sehen möchten, den Link der Videoaufzeichnung, den hänge ich Ihnen natürlich in die Shownotes. Und das war's dann auch für heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit einem Update zur Lage in der Ukraine und einem Rückblick auf den FAZ-Kongress, wie gesagt. Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung an podcast@faz.de. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wir sind Montag wieder für Sie da. Machen Sie es gut.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Thank you.